Wo geht denn hier die Lampe an? Dein Podcast für gute Energie von und mit Inga Banati. Also diese Folge heute, die ich bzw. wir hier heute einsprechen, die ist wirklich was ganz Besonderes. Und wenn ich dir jetzt sage, wer mir hier im Zoom heute gegenüber sitzt, was für eine Persönlichkeit heute hier zu Gast ist, dann könnte es sein, dass in deinem Kopf Bilder entstehen oder Assoziationen. Mich würde wahnsinnig interessieren, was du jetzt denkst, wenn ich dir sage, dass ich heute eine pathologische Narzisstin hier im Gespräch habe, die uns heute mitnimmt in ihre Welt und auch in ihren Kopf. Und ich frage mich, was du wohl gerade denkst. Ob du jetzt gerade denkst, wir werden gleich ein Monster kennenlernen oder jemand ganz Gefährliches oder wird sie vielleicht versuchen zu manipulieren oder was kommt da gerade so in dir hoch? Ich kann dir sagen, dass ich mich wahnsinnig freue über dieses Gespräch heute, denn du wirst gleich eine sehr kluge, sehr reflektierte, sehr spannende Frau kennenlernen, die uns auf ihre sehr eigene, ehrliche und sehr eloquente Art und Weise mal die andere Seite zeigt. Ich habe sie angesprochen, weil ich sie auf TikTok gesehen habe in ihrem Content und sie sehr bewundere, weil sie sehr ehrlich, sehr direkt, sehr klar rausgeht und Menschen über ihre Persönlichkeit informiert, weil sie aufklärt, weil sie viele Dinge klarstellt und weil sie sich auch einem sehr, sehr unbequemen Feuer stellt. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bist. Liebe Maddie, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hi Inga.
Hi. Magst du dich mal kurz vorstellen, also das, was du so von uns sagen magst oder was du uns von dir sagen magst?
Ja, sehr gerne. Also erstmal hallo Inga und hallo alle anderen, die jetzt hier zuhören. Ja, genau. Ich bin pathologische Narzisstin. Das wurde so vor circa 6, 7 Monaten diagnostiziert. Beziehungsweise es war schon seit oder ist schon seit 2, 3 Jahren Thema immer wieder in Therapie. Mhm. Aktuell, das möchte ich auch dazu sagen, wird auch ausgelotet, inwiefern antisoziale oder dissoziale Züge in meiner Persönlichkeit vorhanden sind. Mhm. Deswegen kann es natürlich auch sein, dass wenn ich Fragen beantworte, das eher ins Dissoziale fällt als in Narzissmus. Mhm. Ich versuche das dann zu differenzieren oder darauf aufmerksam zu machen. Ich kann natürlich nicht versprechen, dass es immer geht.
Okay, genau. Magst du uns vielleicht mal sagen, was das ist, diese dissoziale Störung, heißt das?
Genau, also es gibt ja unterschiedliche Persönlichkeitsstörungen und Narzissmus fällt ja unter anderem in Cluster B. Also mhm. da sind so die dramatischen Persönlichkeitsstörungen verzeichnet. Also da hast du die histrionische, die narzisstische, die Borderline-Persönlichkeitsstörung oder emotional instabile Persönlichkeitsstörung und eben die dissoziale Persönlichkeitsstörung. Mhm. Was teilweise auch als Differentialdiagnose betrachtet werden muss bei Narzissmus und auch bei Borderline, weil auch da ein großes Thema ist, die Empathie, also dass wenig Empathie vorhanden ist. Der große Unterschied ist zum Beispiel, dass bei Narzissmus Menschen genutzt werden, um den Selbstwert zu stabilisieren. Mhm. So steht es zumindest offiziell geschrieben. Und bei der dissozialen Persönlichkeitsstörung ist es oft so, dass Menschen einfach als Nutzen für Ziele zum Beispiel gebraucht werden.
Okay.
Mhm. Auch die Emotionalität ist teilweise sehr abgeschwächt oder es gibt auch Aspekte von Impulsivität, die meistens Wut beinhalten. Mhm. Genau, das ist so momentan Thema auch in Therapie. Ja.
Okay, also du hast jetzt schon verraten, dass es jetzt seit 6, 7 Monaten als Diagnose da steht. Du selber sprichst nicht gerne von der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, sondern du sprichst von pathologischem Narzissmus. Ne? Magst du mal sagen, warum?
Ja, warum ist das so? Narzisstische Persönlichkeitsstörung hört sich für mich so, also erstmal der Begriff Störung ist natürlich schwierig, weil ich bin gestört, heißt das ja dann. Okay, ja. Pathologisch heißt auch krankhaft, also könnte ich auch sagen, ist schwierig, ist aber vielleicht so ein bisschen abgeschwächter für mich, also im Verständnis. Und wenn gleich gesagt wird, das ist eine Persönlichkeitsstörung, dann fühle ich mich so komplett abgewertet. Deswegen sage ich ganz, ganz selten NPS, sondern es liegt ein pathologischer Narzissmus vor. Das ist für mich vielleicht so eine Art von Schutz oder wie auch immer, dass ich mir jetzt nicht jeden Bereich meines Lebens angucken muss.
Ja.
Deswegen, genau, ist das für mich angenehmer zu sagen, pathologischer Narzissmus als Persönlichkeitsstörung.
Magst du uns vielleicht auch noch mal ein bisschen einführen? Also Narzissmus oder Narzisstin, das wird so schnell gesagt, ne? Und ich habe auch schon in der einen oder anderen Podcast-Folge auch schon mal geklärt, was ist das eigentlich? Aber jetzt sitzt da quasi die Profi, ne? Magst du uns da auch noch mal ein bisschen was zu sagen? Was sind denn da, was muss denn vorliegen? Welche Symptomatik muss denn vorliegen, damit man wirklich von pathologischem Narzissmus sprechen kann?
Ja, also es gibt unterschiedliche Diagnosekriterien, beziehungsweise momentan geht man ja auch nach dem ICD-10 oder DSM-5. Und da ist noch verzeichnet, dass diese Verhaltensweisen, die ich gleich einmal kurz anschneiden werde, schon seit der Kindheit oder Jugend vorhanden sein müssen, also sehr auffällig sein müssen. Und dass auch ein Leidensdruck besteht, weil wenn du keinen Leidensdruck hast, wird keine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Und es gibt 9 Kriterien, von denen müssen grundsätzlich 5 erfüllt sein. Also ich will die jetzt nicht alle auflisten. Ne? Ich mache jetzt einfach nur, das kann
Ja,
man ja
klar.
auch nachlesen. Also man kann es ja einfach auch googeln.
Ja.
Aber zum Beispiel das Thema mit Überheblichkeit oder Arroganz oder das Gefühl, was Besseres zu sein. Ja, da sind wir bei dem Thema Grandiosität. Anspruchsdenken ist ein großes Thema. Mangel an Empathie ist ein Thema. Oder auch Neid, also auf andere. Oder zu glauben, dass andere neidisch auf einen sind. Das sind so ungefähr ein paar Punkte, die sich aber auch durchziehen müssen. Das ist auch so ein Persönlichkeitsstörungsthema, durchziehen müssen in jedem Bereich.
In jedem
Also das,
Lebensbereich.
genau, also es ist wirklich so wie so ein Grundkern. Ich erkläre das immer so als roter Faden, der sich durchzieht durch alle Bereiche. Also egal, was du, also es muss Denken betreffen, Fühlen betreffen, also es auch Verhalten betreffen. Aber auch, es ist beruflich teilweise Thema, es ist privat ein Thema, es ist ein Beziehungsthema. Also es zieht sich durch. Das
Okay.
ist, genau, das ist so. Also es ist nicht nur so, okay, der hat mich abgewertet oder der sagt, ich will nicht, dass du dich so verhältst, dass man dann sagen kann, okay, das ist ein Narzisst oder sowas. Also da müssen schon sehr viele Sachen zusammentreffen. Großes Thema im Narzissmus ist ja auch diese Nähe-Distanz-Thematik. Also es ist ja auch eine Bindungsproblematik. Und die Menschen mit Narzissmus haben große Schwierigkeiten, Nähe zuzulassen, emotionale Nähe. Ja, und da werden die Menschen, andere dann eben sehr stark auf Distanz gehalten, dass gar nicht so ein Nähe-Thema da ist. Und das kann zum Beispiel auch dazu führen, dass eventuell geghostet wird. Ja.
Ja, kann ich ein
Ja.
Liedchen singen?
Ja.
Ich bin die Geghostete.
Ja, genau. Das ist ja tatsächlich. Also es ist nicht nur, ich ghoste den, um den zu verletzen oder um was Schlechtes zu wollen, sondern es kann auch wirklich sein, irgendwas wird angetriggert, also die Nähe triggert was an, was du vielleicht erlebt hast aus traumatischen Erlebnissen. Und du merkst, du musst eine Distanz herstellen und gehst dann wirklich in diesen, ja, in diesen, ja, in diesen Ghosting-Zustand. Also du meldest dich.
Was passiert denn da? Also ich vermute, du weißt, wovon du redest, du wirst das schon getan haben, wenn du das so beschreibst, ne?
Selbstverständlich.
Jetzt sitzen wir quasi, wir emotionalen Gekränkten auf der anderen Seite und wir Bindungswilligen, sage ich mal, und jetzt
Ja.
bist du der Ghoster. Was geht denn da so in dir vor? Also in deiner inneren Welt? Fühlst du da irgendwas? Denkst du irgendwas? Stellst du Sicherheit her? Entstresst dich das tatsächlich oder was ist da los?
Ja. Es kann dazu führen, dass es ist ja auch in der Vergangenheit, dass ich merke, okay, die Person kommt mir irgendwie zu nah, will vielleicht näher mit mir zu tun haben, will vielleicht was von mir wissen, will meine Welt irgendwie kennenlernen, möchte mit mir vielleicht eine emotionale Ebene aufbauen. Und dann ist bei mir wirklich so eine Art wie so ein Fluchtreflex. Das will ich nicht. Und dann kann es sein, dass ich anfange, mich zurückzuziehen, mich nicht mehr zu melden oder weniger zu melden. Oder es gab auch schon Situationen, da habe ich wirklich kalkuliert mich so verhalten, dass diese Person dann eben diese Distanz einhalten musste.
Ja,
Ja, also
Okay.
es ist, natürlich habe ich, und das will ich ja auch nicht leugnen, ja, also natürlich habe ich solche Dinge auch schon getan, um den anderen zu bestrafen. Ja,
Oh.
der kam mir zu nah, ich merkte, das ist übergriffig, der will irgendwas von mir. Und ich habe relativ klar vielleicht am Anfang gesagt, es gibt diese emotionale Bindung nicht in meinem Leben, ich will das nicht mit dir. Und diese Person hat das nicht ertragen, wollte also mehr. Und dass ich dann bewusst gesagt habe, ich bestrafe dich jetzt mit diesem Verhalten, damit du merkst, dass du dich so nicht zu verhalten hast.
Finde ich total spannend, wie du das beschreibst, weil da ist ja eine richtig große Klarheit bei dir, ne? Also da ist ja ein
Ja.
ganz klar, da ist eine Grenze, da ist auch wirklich eine ganz klare Ansage, ich will keine emotionale Bindung und der andere geht weiter. Und ich kenne das von mir, ne? Also ich habe das auch überhört, ne? Weil da kommst du dann mit deiner ganzen Liebe für einen Menschen und dann willst du die da drüber stülpen und das muss ja was Gutes sein, ja? Und dann gibt es da aber eben eine andere Seite, die sich vielleicht sogar tatsächlich bedroht fühlt dadurch, ne? Und
Ja,
die
es
auch,
ist nur.
und die dann eben auch um sich auch ihren Raum wieder zu schaffen, das so tut.
Ja, es ist eine Form der Einengung. Es ist bei mir auch tatsächlich, dass ich wie so ein Ekel empfinde vor
Okay.
dieser Nähe. Also ich merke ja, diese andere Person, oder ich habe den Eindruck, diese andere Person ist sehr bedürftig. Ja, und die will was von mir und vermittelt mir, nur du kannst mir das geben. Ja, und das ist so ein Punkt, wo ich dann merke, nee, halt mal schön Distanz.
Ja.
Ja, und dass ich dann wirklich ja, mich extrem eingeengt fühle. Weil
Das finde ich
das,
spannend. Ich möchte da noch mehr drüber wissen. Also es gibt ja
ja.
diesen Teil in dir, der das irgendwie, glaube ich, auch gut findet, wenn du als grandiose Persönlichkeit gesehen wirst, ne?
Selbstverständlich, ja.
So,
Ja.
aber jetzt irgendwann gibt es dann auch ein zu viel.
Ja, es gibt, ja, das ist eine gute Frage. Also Grandiosität ist für mich eher, ich stehe ja sowieso über den, über dem anderen.
Ist das
Das ist,
dein Menschenbild?
ja,
Also das ist dein Denken über
ja,
Menschen. Schon
seitdem ich
immer.
denken kann. Also
Ich stehe
seitdem
über
ich denken
dem.
kann. Ja, also es gibt auch ganz, ganz selten Augenhöhe. Es gibt nie über mir. Das gibt es
Das
nicht.
gibt's
Auch
nicht.
nicht,
Okay.
ja, auch nicht in Krisen oder dergleichen. Und für mich ist das so, ich will grundsätzlich von meiner Grundstruktur machen, was ich will.
Okay.
Und aus meinem Denken heraus, von meinem Grunddenken heraus, ist das auch völlig legitim. Das ist
Okay.
das, was mir zusteht. Und es kann natürlich sein, dass wenn dann die andere Person zum Beispiel sowas, also anfängt mich, ja, ich habe das früher Nerven genannt, so, was machst du, warum bist du da, warum machst du das mit dem? Also dieses Eifersüchtige vielleicht oder
Kontrolle.
genau, mich für diese Person haben wollen oder sowas. Das ist für mich so ein Punkt, wo ich dann ja eine Grenze überschritten sehe, sage, da muss die Distanz hergestellt werden. Das ist ja nicht eine Form von, ja, Maddie, ich finde dich jetzt so großartig oder sowas. Ja, das kann man mir sagen, aber das weiß ich auch selber. Also man muss mir das nicht ständig präsentieren. Das ist notwendig. Das sehe ich dann schon eher als der erniedrigt sich. Steht er noch weiter als sowieso schon unter mir. Und das ist dann für mich wieder Schwäche. Und Schwäche ist für mich etwas, was ich extrem abwerte.
Finde ich so geil, dass du das so sagst. Ja,
Ja,
weil
aber
ja, das
das.
ist also ach genau, wir sollten vielleicht noch mal kurz eine Triggerwarnung raushauen. Das haben wir
Ach so,
vergessen.
ja. Ach ja, stimmt.
Ne? Das machen wir jetzt noch mal schnell, weil da kommen jetzt, glaube ich, noch einige dicke Brummer. Das ist einer davon, ja. Also Triggerwarnung bitte an alle, eine ganz, ganz fette mit 8 leuchtenden Ausrufezeichen. Wenn dir unwohl wird beim Hören dieser Folge, dann stoppe das bitte. Hier können jetzt Sachen kommen, die für Menschen, die betroffen sind, von der anderen Seite richtig harte Brocken sind. Und das ist einer davon. Denn ich erinnere mich, das war eins der Videos, die ich von dir geguckt habe. By the way, Maddie hat einen TikTok-Account, der heißt The Madness. Wer da mehr wissen will, Videos von ihr sehen, mehr hören möchte, feel free. Ja, es lohnt sich. Es ist sehr, 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 sehr hilfreich. Aber ich habe ein Video von dir gesehen, da sagst du genau sowas, nämlich, dass du, ja, dass wenn Menschen sich so, ich sag mal so, dir hingeben, ja, also so,
Mhm.
sich so klein machen und anpassen und so, also
Mhm.
wenn die so bedürftig sind, dass du das wirklich abartig findest, ne? Und
Ja,
auch
ja.
also wirklich auch richtig in die Abwertung gehst und auf
Ja.
sie herabguckst. Und ich glaube, sie haben für dich auch dann, du verlierst auch den Respekt vor diesen Menschen vollständig, ne?
Ja, das ist, also es ist von meinem Grund, also das muss man, glaube ich, erstmal verstehen. Von meinem Grundkonzept ist es so, dass ich den Wert zuordne.
Okay, warte, lass
Ja,
das mal
also,
kurz sacken. Also
ja.
du ordnest den Wert dem anderen Menschen zu.
Genau. Also
Okay.
inwiefern diese Person für mich wichtig ist oder was sie auch für eine Kompetenz hat in irgendwelchen Bereichen, ich ordne das zu. Das ist nicht, also es gibt kein für mich grundsätzliches, alle Menschen haben den gleichen Wert. Das gibt es nicht.
Wow,
Das
okay.
kann ich wirklich nur kognitiv über die Kognitivität oder Kognition als, ich habe mir so ein genanntes, so eine Metaebene erschaffen, wo ich
Ja.
sagen kann, ich kann meine Gedanken und Gefühle betrachten von
Ja,
oben
ja.
und entscheiden, wie verhalte ich mich oder dergleichen, aber das ist anscheinend nicht grundsätzlich in mir verankert oder es wurde mir ja nicht mit der Erziehung oder ich wurde anders erzogen oder ich bin anders aufgewachsen.
So ein Mensch, wonach wird denn der jetzt hoch eingestuft? Was muss denn jetzt, also was für Attribute sind das denn? Hat das was mit dem, was der so alles weiß oder was du von dem hast? Oder wann ist denn ein Mensch wertvoll für dich?
Ja. Von der Kognition bin ich da dabei zu sagen, jeder Mensch ist wertvoll.
Ja,
Das
das sollte
erstmal
ich
so.
sagen, aber das sagt man so, ne?
Ja, aber das ist zumindest etwas, woran ich durchaus arbeiten möchte und
Ja.
was auch für mich wichtig ist, dass ich versuche, Menschen nicht abzuwerten von vornherein oder sie als nicht nur abzuwerten, sondern einfach als wertlos. Der ist nicht nützlich, also ist es egal, gehe ich an dem vorbei. Das versuche ich ja zu verändern in meiner Therapie. Also ich mache ja Therapie. Und ja, was bedeutet, also was muss der Mensch haben, um ein wertvoller Mensch zu sein? Das ist sehr unterschiedlich. Oder es ist nicht unterschiedlich, sondern es müssen mehrere Sachen zusammenkommen. Also er muss mich auf jeden Fall erstmal respektvoll und sachlich behandeln. Das ist schon mal extrem wichtig. Er sollte mich nicht von vornherein so extrem hypen im Sinne von, du bist das Tollste, du bist das Schönste und so weiter und so fort, weil das ist für mich schon wieder, diese Person erniedrigt sich.
Okay.
Ja, es kann sein, dass er dann Wert bekommt im Sinne von, oh ja, wenn ich mal vielleicht jemanden brauche, der mich supportet oder dergleichen, dann kann ich den aktivieren. Aber so als wirklicher, eigenständiger Mensch wird er nicht angesehen. Dann natürlich auch Bildung ist mir auch sehr wichtig, sowohl bei mir als auch beim anderen. Thematik, die ich auch mag, zum Beispiel Narzissmus oder sowas, wenn jemand sehr viel darüber weiß und da sachlich auch drüber redet, ist mir das auch sehr wichtig. Und was für mich ein großer Punkt ist, wo ich sage, okay, das respektiere ich auch sehr. Das sind Menschen, die sagen, sie mögen sich selber, lieben sich selber und leben ihr Leben. Ja, und nicht, sie richten sich nach anderen und lassen sich verbiegen oder sowas. Das finde ich sehr gut. Und die auch nicht abwerten müssen. Ich weiß, das hört sich jetzt eigenartig an, weil ich das ja auch mache, ja, automatisch. So, das ist ja ein Automatismus in mir. Das ist ja nicht, dass ich sage, okay, ich werte den jetzt ab, sondern es ist grundsätzlich so, dass oder kein Wert vorhanden ist erstmal. So, aber ich respektiere Menschen, die wirklich sich aus Scheiße auch hochgearbeitet haben und ja, ihr Leben leben und mit sich zufrieden sind. Das finde ich sehr beachtlich. Das muss
Jetzt
ja
kann
kein
so
Professor Doktor sein, ne? Das muss
ein
gar nicht irgendwie
Mensch.
ein reicher Mensch sein oder sowas. Das ist nicht so wichtig, aber wer wirklich an sich gearbeitet hat, das finde ich sehr hervorragend, ja.
Und jetzt kann so ein Mensch aber auch dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, ganz schnell, ich sag mal, im Wert sinken. Also jetzt triffst du so einen Menschen, der sich
Ja.
selber liebt, der sein Ding macht und so weiter und sich hochgearbeitet hat, wie auch immer. Also der erfüllt jetzt, sag ich mal, alle Kriterien, steigt wirklich hoch in seinem Wert für dich, aber dann, weiß ich nicht, verliebt er sich über dich in dich Hals über Kopf und erniedrigt sich völlig. Also du bist the one and only, macht alles, was du willst, und dann sinkt er ins
Ja,
Bodenlose.
genau, dann sinkt dieser Wert oder die Person hat kein Alleinstellungsmerkmal Das ist mir auch sehr wichtig. Also wenn ich mit Menschen wirklich privat auch zu tun habe, dann haben die Alleinstellungsmerkmale. Ich habe
Okay.
nicht mit irgendwelchen random Menschen privat wirklich zu tun, wo ich sage, mit denen bin ich befreundet oder mit denen führe ich sogar eine Beziehung. Das sind alles Menschen mit Alleinstellungsmerkmalen. Genau, die kann sich dann, also es kann dann sein, dass sie diesen Wert verliert, weil ich diesen Wert wieder entziehe, was relativ automatisch natürlich funktioniert. Weil, und ich stempel das auch ab als, du hast mir vorher was vorgegaukelt und jetzt siehst du mein, zeigst du mir dein wahres Gesicht, und zwar, dass du ein abhängiger, nicht eigenständiger Mensch bist. Und dann
Wow.
gibt es sogar Momente, wo ich mich selbst, also wo ich mich betrogen fühle von dieser Person und dieser Person dann auch vorwerfe, ich muss dir jetzt leider deinen Wert entziehen.
Wow. Ja. Also
Das
bei
ist,
mir
ja.
rattert es im Kopf, ne, weil das ein ganzes Bild ergibt, ne? Also jetzt ist klar, warum so eine Beziehung, also erstmal sehr, sehr ungesund wird in der Dynamik. Aber warum so eine Beziehung zwischen einer narzisstischen Persönlichkeit und einer co-abhängigen Persönlichkeit gar nicht funktionieren kann und immer in dieser Entwertung ab, also das muss da drin landen, ne? Weil
Ja.
wenn ich mich jetzt so sehe, also ich bin ja die Fraktion Verlustangst, ne? Wenn ich dann an einem Menschen mein Herz verloren hatte, dann begann ja die Angst, den zu verlieren. So, jetzt stelle ich mir vor, ne, du wertest ab oder du bestrafst, du ziehst dich zurück, du was weiß ich, was da kommt, habe ich ja auch alles erlebt. Und dann wird die Angst immer größer und dann klammert man immer mehr, man macht sich immer kleiner. Und bei dir passiert aber genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich erreichen will. Ich will ja eigentlich, dass du mich wieder toll findest, aber genau in dem Moment, wo ich mich immer kleiner mache, findest du mich immer schlimmer.
Ganz genau, ja,
Krass.
das ist Fakt. Ja, das kann ich so unterschreiben. Das ist,
Ja,
ja.
also das ist die Message an alle da draußen, ne? Also an alle, die betroffen sind, ja. Also es geht wirklich darum, Grenzen setzen zu lernen, bei sich zu bleiben. Und dann ist aber auch klar, wenn ich so eine Struktur habe, kann ich keine Partnerin für jemanden sein, der eine narzisstische Persönlichkeit hat.
Es sei denn, beide arbeiten an sich. Davon bin ich auch überzeugt, dass wirklich beide an sich arbeiten, beide das reflektieren.
Aber
Und
es wird nicht easy, ne?
das ist nicht leicht, das stimmt.
Nee, das wird echt nicht sein. Aber apropos Arbeiten an sich, also du bist jetzt ja eine der ganz wenigen Menschen, die ernsthaft in Therapie sind, ne? Also ich sage deswegen ernsthaft, weil ich auch schon Menschen kennengelernt habe, die so aus, naja, aus Lust an Aufmerksamkeit in Therapie gegangen sind und ihren Therapeuten verarscht haben, ne? Weil die eigentlich mehr wussten als er. Du bist ernsthaft in Therapie und kannst du mir mal sagen, warum? Also was war denn bei dir, dass du das angefangen hast, dass du das nicht auf dich genommen hast? Ich kann mir vorstellen, das ist nicht leicht.
Ja, also erstmal war ich schon öfter mal in Therapie wegen unterschiedlicher Komorbiditäten, also Zusatzerkrankungen, was ja ein großes Thema bei Narzissmus auch ist. Dass du zum Beispiel Depressionen hast, die in einer narzisstischen Krise aufkommen oder teilweise auch Angststörungen, Schlafstörungen, Burnout, alles Mögliche, Substanzmittelmissbrauch ist ein großes Thema. Und explizit wegen dieser Komorbiditäten war ich dann auch in Therapie. Also wenn dann zum Beispiel depressive Phasen da waren, dann bin ich in Therapie gegangen, habe gesagt, wie es mir geht, dass es mir schlecht geht. Und sobald diese Phase vorbei war, habe ich das auch abgebrochen. Weil dann war es ja vorbei. Also dann sah ich keinen Zweck oder keinen Sinn mehr darin, weiter an irgendwas zu arbeiten. Und ja, das habe ich in unterschiedlichen Phasen meines Lebens getan. Und habe jetzt vor, ja, wann war das? Vor circa einem Jahr hatte ich wieder eine Krise. Krisen sind sehr schwierig, weil auch teilweise Suizidgefahr besteht. Also gerade bei Menschen mit pathologischem Narzissmus ist die Suizidgefahr sehr groß oder auch die Fremdgefährdung kann sehr groß sein oder beides. Und genau, da bin ich dann nochmals in Therapie gegangen und habe dann mit meinem ehemaligen Therapeuten, der mich schon Jahre kannte, also ich bin da immer mal wieder hingegangen. Und das Thema Narzissmus war ja schon präsent. Und dass irgendwann wir dann beide zusammen beschlossen haben, okay, guck dich mal irgendwie um nach jemandem, der sich da wirklich mit auskennt, mit Narzissmus. Zu der Zeit war es auch so, dass eine Person, die ich kannte, in No Contact gegangen ist, was für mich absolut neu war, habe ich noch nie erlebt.
Okay.
Aber selbst NPS Club, auch
Okay.
interessant.
Auch
Also
sehr
auch
interessante Kombination, ja.
da habe ich mehrere Kombinationen. Und das war so ein Thema, wo ich dachte, oh, das trifft mich irgendwie auch, ne? Und ich habe für mich beschlossen, ich bleibe jetzt mal bei diesem Thema Narzissmus und ich bleibe jetzt mal dabei zu sagen, okay, es gibt pathologische Tendenzen. Das war so der Anfang. Und dann habe ich meinen jetzigen Therapeuten kennengelernt, spezifiziert auf Persönlichkeitsstörung. Ja, und es gibt viele Momente, in denen ich sage, ich muss da nicht hingehen, ne, weil mir geht's gut. So. Aber ich habe für mich, das war für mich eine persönliche Entscheidung, ich ziehe das jetzt erstmal durch. Dieses Jahr zumindest.
Ist das eine bestimmte Form der Therapie, die ihr da
Ja.
macht? Was ist das
Ja,
für eine?
also es ist Psychoanalyse tatsächlich. Und
Ja.
auch ganz klassische Psychoanalyse, einer der wenigen, die ich hier im Umkreis habe, die sowas anbieten. Und, genau, und spezialisiert eben auf Persönlichkeitsstörung.
Und magst du was dazu sagen, wo denn dein pathologischer Narzissmus herkommt?
Ja, also Narzissmus generell, also wenn er pathologisch ist, kommt meistens aus, oder also ich kenne niemanden, der keine Traumata hat. Alle
Okay.
Menschen, die ich mit NPS oder wie auch immer man es
Alle
nennen
ohne
mag.
haben welche. Also wir haben mindestens alle ein
Natürlich,
großes Trauma.
natürlich. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist eben eine Traumafolgestörung, sagt man. Es ist eine Art von Schutz. Du erlebst irgendwas und schützt dich mit diesem Verhalten. Also es ist keine Entscheidung in dem Sinne, sondern du gestaltest dich so, weil das Umfeld das nicht nur befürwortet, also bei mir war es tatsächlich befürwortet, so zu sein, sondern weil du einfach auch gar keine andere Wahl hast. Für dich als Person ist es am besten so zu sein, um da irgendwie durchzukommen. Genau, und deswegen, ja, ich habe natürlich auch unterschiedliche Traumata erlebt. Und auch meine Eltern haben Traumata erlebt. Ich komme aus einem narzisstischen System, ganz eindeutig. Und was auch ein bisschen größer ist als nur die Herkunftsfamilie. Und ja, wie ich schon gesagt habe, das wurde da auf jeden Fall befürwortet, auch heute noch. Also es ist nie so, dass das gesagt wird, wenn ich jetzt zum Beispiel erzähle, eine Beziehung ist kaputt gegangen. Es gibt keine Kritik gegen meine Person. Gibt es nicht. Also es wird nie gefragt, okay, Mädi, was hast du denn gemacht oder wie kam das dazu? Sondern es wird sofort gesagt, ja, der war ja auch nicht ganz kompetent oder der war auch gestört oder der war auch dumm oder sowas. Also es wird sofort dieses Pathologische aktiv. Das System wird geschützt.
Wovor schützt dich das denn? Also, du hast Nähe schon mal gesagt, emotionale Nähe. Gibt es da noch mehr, was du greifen kannst oder sagst, das ist etwas, da will ich nicht mit in Berührung kommen und dann greift, ich sage jetzt mal, die Störung?
Ich denke, es ist also der Kern, der große Kern ist ja auch die Grandiosität. Das Grandiose selbst, also ich wurde so erzogen, ich wurde doppelseitig sozusagen erzogen oder so Double Binds nennt man das, glaube ich. Einerseits sind wir auserkoren, wir sind die Besten. Andererseits, wir sind aber auch nichts. Das
Okay.
war total sonderbar. Und das habe ich ja in meinem Kopf drin. Und so funktioniert ja auch grundsätzlich der Narzissmus. Also du hast ja immer zwei Seiten. Du müsstest ja gar nicht grandios sein, wenn du sagst, ich bin in Ordnung und alle anderen sind in Ordnung. Da müsstest du dich ja gar nicht erheben über andere. Ne? Würde sich ja ausschließen in dem Sinne. Und ich gehe davon aus, wenn jetzt zum Beispiel Kritik kommt, dass ich mich dann, wenn ich pathologisch darauf reagiere, im Sinne von, ich werte dich ab, ich räche mich an dir, ich habe dich auf einer Liste und wenn ich mich rächen kann, dann mache ich das auch und so weiter und so fort. Oder ich drehe das um, ich gebe dir die Schuld daran. Dass ich mich dann davor schütze, zu gucken, was ist denn mit meiner Grandiosität? Bin ich vielleicht doch nicht so perfekt oder weiß ich doch nicht alles besser oder so.
Hast du meist
Andererseits, eine Sache, andererseits ist es so, es gibt auch Zustände der Grandiosität, wo ich sage, ich bin einfach gut drauf. Und da ist Kritik gar nicht so ein großes Thema. Also Kritik wird erst eigentlich Thema, wenn ich selber irgendwie nicht ganz so in meiner Energie bin, sage ich mal.
Wollte ich jetzt gerade fragen, hast du meistens, also ich sag mal, wenn du stabil bist, dann bist du in so einem, in so einem kraftvollen Zustand der Grandiosität, dann ist super. Und ist die Grandiosität auch ein, ich sag mal, so ein Schutz vor dem Ich bin nichts, also damit ich nicht damit in Berührung komme? Und sind die Krisen dann die Momente, wo du diesem Nichts begegnest? Kann man das so sagen?
Das ist eine interessante Frage und da gibt es einen Unterschied zu mir und vielen, mit denen ich gesprochen habe, die eine ähnliche Diagnose haben oder dieselbe Diagnose. Ich habe schon von anderen gehört, in dieser Krise fühlen sie sich anderen unterlegen. Und das gibt es bei mir nicht. Bei mir ist das wirklich von Anfang an, seit meiner Geburt, so verankert, ich bin besser als andere. Und das heißt, wenn ich in einer Krise bin, dann mag mein Wert sinken, aber der Wert der anderen sinkt mit. Das heißt, es bleibt immer in einer Waage zugunsten meiner Person. Also es gibt nie einen Moment, egal wie schlecht es mir geht, dass ich sage, andere sind besser als ich.
Und
Und
die
es geht
Ach.
auch nicht um dieses, jemand ist, was weiß ich, in Mathematik besser oder hat ein besseres Auto oder sowas. Darum geht es nicht, sondern es geht, so wurde ich erzogen, der Wert meiner Person ist mehr wert.
Spannend,
Also ich muss mich an nichts festmachen. Also deswegen ist das so ganz, ganz, ganz schwierig auszuhebeln. Ja.
Hast du, jetzt habe ich meine Frage vergessen, aber was ich noch sagen wollte, du hast gerade was ganz Interessantes gesagt, seit dem Tag deiner Geburt ist das so.
Ja.
Ich habe, glaube bei Stefanie Stahl gelesen, dass Narzissmus von 25 bis 75% vererbbar ist.
Genau, das gibt es auch, ja, auf jeden Fall. Ja.
Weil wenn du jetzt
Genau.
sagst, du kommst auch aus so einem System
Ja,
und du hast es
ja.
vom Tag der Geburt, ist das vielleicht schon angelegt und dann
Ja.
tut vielleicht das Leben noch seinen Rest, ja, dazu.
Genau, ja.
Und dann
Genau.
entwickelt.
Genau, das besteht, dass ich glaube, 70, ich habe mal 70% gelesen, genetische Disposition nennt man das ja, die nicht unbedingt in Anführungsstrichen ausbrechen muss, aber durch die Umstände, wie du schon gesagt hast, durch die Umstände dann aktiv werden kann und das dann wirklich dann ausbricht. Ja,
Das ist
da.
wahnsinnig wichtig zu erwähnen, weil ich auch eine ganze Menge Menschen kenne, die einfach das bei ihren Kindern schon entdecken, die einfach
Ja.
Kinder haben mit einem narzisstischen Partner und sehr erschrocken sind darüber, wie sich ihre Kinder verhalten und dann immer die Schuld bei sich suchen, sozusagen, was habe ich meinem Kind was angetan und völlig übersehen, dass es eben auch eine genetische Disposition gibt
Ja,
dabei.
genau.
Okay, also dann stelle ich mir das so vor, das Grandiose selbst muss geschützt werden.
Ja, das ist die Theorie. Das ist die Theorie, die Logik dahinter, dass ich fühle das aber nicht. Also es ist nicht so, dass ich dann sage, ich muss mich jetzt schützen oder sowas. Sondern ich sehe nur, der andere hat mich nicht angemessen behandelt und be verdient eine Bestrafung. Das ist das, was in mir abläuft.
Wie
Es
sehen denn
läuft
deine
in.
Bestrafungen aus oder sahen die aus?
Genau, sprechen wir in Vergangenheit.
Ja.
Immer besser. Das konnte, wenn Ghosting nicht genutzt wurde als ich brauche Distanz, konnte das natürlich Ghosting sein. Das konnten Abwertungen sein. Das konnte emotionale, absolute Kälte sein. Ich habe auch schon, ich nutze jetzt all die Begriffe mal, weil ihr wisst ja, was das bedeutet. Obwohl ich die ja nicht ganz so mag, aber ich mache es trotzdem. Silent Treatment auf jeden Fall. Reactive Abuse. Also, dass ich wirklich den anderen auch so provoziert habe, dass er eskaliert ist. Also wirklich mit völligen Ausrastern. Was habe ich noch gemacht? Auch früher Intrigen, auch beruflich. Also, dass ich Menschen gegeneinander ausgespielt habe, ohne dass sie wussten, dass ich das bin. Also Unterlagen verschwinden lassen, dergleichen. Also wirklich schon auch auf so einer Ebene, die sehr unangenehm ist für die Menschen.
Hast du gewusst, was du getan hast in den Momenten? Also war das wirklich so, ich weiß, wie es geht, ich drücke jetzt alle Knöpfe und ich bin so Puppet Master, also ganz bewusst, ja?
Wenn das eine Kalkulation war, zum Beispiel in diesen beruflichen Kontexten, dann ja, ganz klar.
Und so
Wenn
Silent
sie kein.
Treatment und diese Geschichten, das ist auch Absicht, also bewusst.
Nee, also Silent Treatment. Ich hab zwei Erinnerungen daran, wo ich sage, das war ein Automatismus.
Okay.
Das war wirklich jetzt im Nachhinein, kann ich das analysieren und sagen, oh, das war Silent Treatment. Aber in dem Moment war das, okay, der hat mich negativ falsch behandelt, also mache ich dicht. Das war wirklich, da kam auch nichts mehr. Also kam keine Mimik, keine Verbalität. Also es war wirklich alles auf Null. Und die Person hat versucht, mich irgendwie zu erreichen, hat mit mir gesprochen, hat gesagt, sag doch irgendwas und so weiter. Ich war wirklich wie ein Stein. Und das war aber aus einer.
Was stellst du da wieder her?
Es ist nicht dieses, der andere hat mich verletzt, also in dem Moment war das nicht so, der andere hat mich verletzt, jetzt schalte ich ab oder sowas. Sondern das war, ich will mit dir jetzt nichts mehr zu tun haben, in dem Moment. Das war mit Sicherheit auch ein Schutz in dem Moment.
Jetzt haben wir die, haben wir eine Frage, habe ich hier auf meinen Zetteln stehen, die die ganze Welt interessiert. Und das ist wahrscheinlich die Standardfrage, die dir immer gestellt wird. Ich würde gerne was über deine Gefühlswelt
Ja,
erfahren.
das
Kannst du
interessiert.
fühlen? Kannst du lieben? Wenn ja, wie? Was ist denn da so?
Ja, grundsätzlich sage ich von mir, dass ich ein Mensch bin, der Gefühle fühlen kann. Nicht vielleicht alle oder nicht in der Intensität. Ich habe auch früher von mir behauptet, ich sei ein absolut empathischer Mensch. Empathisch, freundlich, zugewandt. Ja, wirklich. Ich fühlte mich immer verraten auch, ne? So, die anderen behandeln mich nicht gut. Warum? Die sind nicht, und dann habe ich mir das so erklärt, die sind nicht kompetent genug, das zu können. Und ich habe denen das dann auch abgesprochen. Ich habe gesagt, egal ob ihr wollt oder nicht, also ihr könnt das einfach gar nicht. Ihr seid einfach vielleicht auch so, ihr steht so unter mir mit eurer Kompetenz, dass ihr gar nicht dazu in der Lage seid. Das war für mich wirklich die absolute Überzeugung. Und ich habe auch immer gesagt, ja, natürlich sehe ich andere Menschen als wertvoll an. Bis ich mich das wirklich gefragt habe und dann festgestellt habe, nee, das ist nicht so. Also von Gefühlen kann ich sagen, dass ich grundsätzlich eher abgeschwächte Gefühle habe. Also es kann wirklich sein, dass ich wochenlang einfach relativ neutral bin, was teilweise auch nerven kann, weil die Reizschwelle einfach so hoch liegt teilweise bei mir, was aber auch an der Dissozialität liegen kann, dass ich dann von außen einen Reiz brauche, um überhaupt was zu fühlen und ohne, dass ich Langeweile empfinde, weil Langeweile ist für mich sehr unangenehm. Liebe verneine ich für mich komplett. Also ich sage, ich bin nicht oder ich liebe nicht in dem Sinne, sondern ich fühle, wenn für eine Person eine Faszination, Begeisterung, ich fühle mich körperlich angezogen, ich habe Spaß mit dieser Person. Aber das ist wirklich eine Form von emotionaler Bindung als Liebe. Das würde ich verneinen für mich. Ja. Was wichtig ist bei diesen Themen, ich will das nicht pauschalisieren. Wenn ich das für mich sage, dann heißt das noch lange nicht, dass es für andere pathologische Narzissten so ist. Weil ich habe auch welche kennengelernt, die sagen, doch, ich liebe meine Kinder. Ich habe selber keine Kinder.
Sie sagen das, ne? Das ist die Frage.
Genau, sie sagen das. Wie sie das dann, also sie sagen, sie empfinden das und ich will denen das auch nicht absprechen. Ne? Wenn sie das sagen, dann ist das so oder dann nehme ich das so an. Aber ich für mich persönlich sage nein. Und sonst, Wut kann ein Thema sein. Ja, und ja, es gibt auch Traurigkeit, aber eher für mich alleine.
Und du hast gesagt, emotionale Nähe ist schwierig. Das ist bei dir auch so, ja?
Absolut, ja.
Was empfindest du denn, wenn jemand dir emotional nahe kommt? Was passiert denn da in deinem
Das
Leben?
ist so ähnlich genau wie dieses emotionale Bindungsthema, was wir am Anfang hatten mit Nähe, Distanz. Also für mich ist das einengend. Ich möchte ein freier Mensch sein, der alles macht. Und emotionale Nähe ist nicht das, was ich befürworte. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich als Kind jetzt nicht so viel emotionale Nähe erlebt habe. Und ich
Und hat
halte meine Eltern auch für liebesunfähig.
ja. Und Hat das auch mit körperlicher Nähe zu tun? Also kannst du mit jemandem, sag ich mal, zusammenleben, wenn der dir nicht emotional zu nahe kommt? Geht sowas?
Ich habe noch nie mit einem Menschen zusammengelebt und ich möchte es
Okay.
auch nicht.
Okay.
Körperlich, also wenn wir jetzt auf sowas wie Sexualität gehen, ist das überhaupt kein Problem, weil ich kann beides trennen, körperliche und emotionale Nähe ist trennbar für mich. Und ich will aber niemanden nah in meiner Räumlichkeit auf Dauer, weil auch das ist, also meine Wohnung oder was auch immer, wo ich lebe, ist ja mein Bereich. Und da kommt der andere sozusagen als Gast. Und der hat sich natürlich auch dementsprechend zu verhalten, was sehr schwierig ist bei Menschen, mit denen man dann eine Beziehung führt.
Ja, klar. Apropos Beziehung, du hast eine Beziehung, ne? Du
Ich habe
lebst in
eine
einer
Beziehung,
Beziehung. Was
ja.
muss man denn für ein Mensch sein, damit man mit dir in einer Beziehung leben kann, beziehungsweise dass du auch in einer Beziehung bleibst? Magst du da mal was zu sagen, was du für einen Partner hast, von der Persönlichkeit her?
Tatsächlich sind meine Beziehungen, haben auch ein paar Jahre gehalten, immer wieder. Die meisten Beziehungen waren, also eigentlich alle, bevor meiner jetzigen Beziehung, waren alle offene Beziehungen, teilweise auch Fernbeziehungen, offene Fernbeziehungen, also distanzierter geht das nicht. Das ist schon mal ein Grundkriterium gewesen, dass es wirklich eine offene Beziehung ist. Außer mein erster Freund, da hatte ich ja noch nicht so Erfahrung mit Beziehungen. Das war aber auch eine katastrophale Beziehung, also wirklich mit ganz typischen Reactive Abuse-Situationen. Er völlig überfordert mit allem Möglichen, völlig ausgerastet, hat mich als völlig empathielos und kalt zum Ende hin dargestellt, was eventuell auch stimmen mag. Ja, und er hielt sich auch für völlig isoliert aufgrund irgendwas. Also ich weiß nicht, wie ich das vermittelt habe, aber anscheinend hat er sich von Freunden und Familie so weit zurückgezogen, dass er meinte, das ist notwendig. Ja. Wie auch immer, ich kann das nicht mehr, also da weiß ich nicht, was da alles noch gelaufen ist. Alle Personen, mit denen ich eine Beziehung geführt habe, hatten irgendwas Spezielles. Das waren meistens Männer, die beruflich auch erfolgreich waren, also mein jetziger Freund ist zum Beispiel sehr attraktiv, ist beruflich erfolgreich, ist sehr eigenständig, das ist mir wichtig, ist jemand, der, ja, wo es einfach auch funktioniert, in der zum Beispiel Sexualität, und der mir auch dieses Grandiose lässt, sage ich mal. Wenn ich auf so einem Trip bin, dass ich dann auch eben sagen kann, ja, ich bin ja, Kaiserin oder so, dann ist es für ihn auch okay. Ne?
Ja.
Ja, und
Aber der muss es ja schaffen, dir das Grandiose zu lassen, ohne sich unterzuordnen, ne? Der verliert ja nicht an Wert für dich. Also, wie macht er das denn?
das liegt vielleicht daran, dass er selber auch grandios ist.
Also was ist?
Selber auch grandios ist.
Ah, okay.
Ja,
Also
also er
ist er auch eine narzisstische Persönlichkeit?
ja. Ist er.
Okay. Das ist auch interessant, weil da stellt sich auch oft die Frage, passen zwei Narzissten eigentlich zusammen? Also das geht schon. Aber er ist
Das
auch
geht.
reflektiert.
Er ist extrem reflektiert, noch
Weiß
viel
auch darum,
reflektierter.
was mit ihm ist, so, ja.
Ja, also er ist viel, viel reflektierter noch als ich, was fa fast nicht möglich ist aus meiner Sicht, aber
Ja.
nein, er ist auch seit Jahren in Therapie und
Okay.
ja, also er kennt das ganze Muster, er weiß, was da abläuft.
Das ist natürlich cool, dann versteht er das natürlich auch.
Absolut, ja. Genau, aber es ist auch meine erste Beziehung mit einem Menschen, der so ähnlich ist wie ich. Und es ist fast so, als würde ich eine Beziehung mit mir selber führen, was auch spannend ist.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja.
Ja, weil ich habe immer gesagt, wenn ich eine Beziehung führen möchte, dann mit mir selber. Und jetzt
Das
erlebe ich
ist, warte,
das.
darf ich, warte, ich muss ganz kurz anhalten, weil das ist wirklich, können wir den Satz einfach mal wirklich mal kommen lassen. Wenn ich eine Beziehung führen würde, dann am liebsten mit mir selber. Das ist etwas, also krasser kann man die andere Seite nicht beschreiben, ja,
Ja,
weil die
okay.
Menschen, also auch ich und Menschen, die auch auf meinem Kanal sich rumtollen, viele davon, haben Zeit ihres Lebens ein Problem mit Selbstliebe gehabt und mit Selbstwert. Und wir wären viel lieber mit wem auch immer zusammen gewesen als mit sich selbst.
Das
Und
glaube ich, ja.
ne, und du, dann sitzt da das Gegenüber und sagt, also wenn ich eine Beziehung führen würde, dann am liebsten mit mir selber. Wir können so viel von dir lernen, Maddie. Ja? So, das hören
Ja, es ist.
Leute da draußen, ja, so geht das.
Ja, es ist die Frage, welches Extrem ist jetzt gesünder?
Ja, genau. Vielleicht
Es ist
keins von
ja,
beiden, ne?
es ist ja auch ein Extrem zu sagen, ne? Die einzige Person, die wirklich auf Augenhöhe wäre, wäre ich selbst.
Ich
Das
selbst,
ist,
ja. Das war
ja.
ich auch ein bisschen zu weit dann übers Ziel hinausgeschossen, aber ich finde es erstmal sehr gut. Also erstmal den Ansatz zu sagen, am liebsten führe ich mit mir selber eine Beziehung, weil ich mich selber toll finde, ist ja etwas, was, das ist wirklich der Teil, den können wir uns abschneiden. Das ist der Teil, der uns fehlt. Wir haben dann wieder was du dir quasi nehmen darfst, lernen darfst, erarbeiten, was auch immer. Zum Beispiel das mit dem Wert, ne? Also den Wert der Menschen. Ich glaube, das ist ein Thema, das sagst du ja auch, da arbeitest du dran. Das ist etwas,
Ja,
was
auf
jetzt in
jeden
meinem
Fall.
Naturell auch verankert ist, dass alle Menschen wertvoll sind, ne? Also dass alle Menschen auch was Besonderes sind. Das ist so meine Welt, ne? Meine Wahrnehmungswelt, ne? Aber geil, okay, also dann hast du ja jemanden an deiner Seite. Das ist bestimmt spannend, könnte ich mir vorstellen, so eine
Ist
Beziehung.
es,
Ich
ja.
meine,
Ja.
ja. Genau. Und können wir mal über Empathie sprechen? Also landläufige Meinung ist ja, dass narzisstische Menschen keine Empathie besitzen. Meine Erfahrung ist, dass sie sehr gute kognitive Empathie haben, Menschen sehr, sehr gut lesen können, sich auch gut hineinversetzen können, weil da auch ein sehr kluges Köpfchen oft oben tickt und auch oft eine soziale Empathie. Was ist mit der emotionalen und wie ist es bei dir?
Ja, das ist genauso, wie du auch sagst, also dass kognitive Empathie sehr gut vorhanden ist oder sehr ausgeprägt auch vorhanden ist. Emotionale Empathie ist eher verringert. Also das ist ja auch eins von den Diagnosekriterien, was jetzt nicht unbedingt erfüllt sein muss, aber ich sehe das schon auch immer wieder bei Menschen, die dieselbe Diagnose haben, dass emotionale Empathie eher verringert ausgeprägt ist. Man sagt teilweise, dass es abrufbar ist, also aktiv abrufbar ist. Und das ist auch momentan ein Thema in meiner Therapie, was aber auch zur Dissozialität teilweise gehört. Also zumindest hat mein Therapeut mir das so erklärt, dass er sagt, weil ich gesagt habe, es gibt Gefühle, die kann ich abrufen, die gehören aber nicht in die Jetztzeit, sondern die sind mal gefühlt und die aktiviere ich für die jetzige Situation, um XY zu erreichen. Und das ist eher so ein dissoziales Thema und nicht so ein narzisstisches Thema. Emotionale Empathie, ja, teilweise abrufbar, teilweise zulassbar. Also ich kenne das auch in gewissen Situationen, dass ich emotional empathisch sein kann. Aber ich merke auch, dass ich in vielen Bereichen nicht emotional empathisch bin. Und das bekomme ich tatsächlich auch als Rückmeldung immer wieder.
Also aus meinem Empfinden ist emotionale Empathie, also wirklich mitfühlen mit jemandem, ja auch eine Form von emotionaler Nähe.
Ja.
Also ich baue ja eine Verbindung auf mit dem anderen. Ich gehe in Verbindung, ich fühle den anderen. So,
Ja.
da kommt mir ja auch was nah dann. Es geht mir auch
Ja.
was nah. Das geht mir tatsächlich unter die Haut. Ne? Und dann habe ich auch Körperempfindungen. Also was weiß ich, Gänsehaut oder Pipi in Augen oder was auch immer, ein Knubbel im Bauch. Und so wie ich dich verstehe, ist das ja auch etwas, was gar nicht gewünscht ist. Deswegen kann das sein, dass das auch irgendwo blockiert wird. Also bei narzisstischen Menschen.
Das kann ich mir auch vorstellen. Diese Kombination habe ich noch gar nicht hergestellt zwischen emotionale Nähe nicht wollen und emotionale Empathie nicht so können wie vielleicht andere oder eben nur manchmal können. Auf jeden Fall kann das ein großes Thema sein. Und was war das? Was war die Frage?
Ob das
Das mal wiederholen.
daher kommen kann, dass das deswegen auch blockiert wird, weil das einfach eine Form von emotionaler Nähe ist, die da
Ja,
entsteht.
okay. Habe ich ja beantwortet, genau.
Ja, genau.
also genau. Dann war
Also
das richtig
ich kenne es aus eigenem Empfinden, ich kenne nicht alle Ebenen sozusagen. Ich habe ganz oft eine kognitive Empathie mit Menschen und bin dann auch manchmal ganz froh, dass ich im Kopf bin und nicht gerade in den Gefühlen oder im Körper. Aber ich kenne eben auch die emotionale, die wirklich dich ja auch einnimmt dann. Also ich
gesagt.
arbeite ja auch schamanisch, ich verbinde mich tatsächlich mit den Energiesystemen von Menschen und fühle an meinem Körper deren Empfindungen. Also ich bin im Grunde der Mensch, dann in dem das System sozusagen. Oder wenn mich jemand ergreift, wenn mich es emotional ergreift, dann erzählst du mir eine traurige Geschichte und ich fühle die. Also ich weine dann auch so und ich fühle die mit so. Und das ist ja, ich bin ja in dem Moment, bin ich ja ganz eng mit dir verbunden. Und diese emotionale Nähe, könnte ich mir vorstellen, ist genau das, was eben nicht gewünscht ist und deswegen auch der Kanal, sag ich mal, verstopft ist für die emotionale Empathie.
Ja, beziehungsweise Emotionen sind bei mir ja also fast alle Emotionen sind bei mir ja als Schwäche abgestimmt.
Auch spannend, genau. Bitte erzähl mal mehr darüber.
Ja, es ist ja Gefühle, also insbesondere Angst, Trauer, vielleicht auch sowas wie Liebe oder dergleichen, ist bei mir wirklich als Schwäche abgestimmt. Also wenn jemand sich nicht kontrollieren kann, wenn er nicht kognitiv bleiben kann, wenn er emotional auf was reagiert, wenn er oder wenn er sehr instabil ist in seiner Emotionalität. Ich habe das auch in Beziehungen dann natürlich erlebt, dass ja, die Männer, mit denen ich zusammen war, am Anfang gesagt haben, sie sind starke Typen. Und zum Schluss war es dann eher, sie waren sehr abhängig, sie waren sehr verletzt, sie waren verletzlich, sie waren emotional, wirklich permanente Traurigkeit oder ja, wo ich einfach merkte, da stimmt irgendwas jetzt aktuell nicht. Und das ist das genau, was du am Anfang gesagt hast oder vor ein paar Minuten gesagt hast. Das ist das, was mich ja dann auch extrem abstößt und die versuchen dann ja immer näher zu kommen. Das stößt mich dann noch mehr ab. Und wenn jemand eben diese Schwäche zeigt, ich leide unter irgendwas, dann werte ich das extrem ab.
Das ist
Ja, und
spannend.
das,
Also, das heißt,
genau.
ich stelle mir das so vor, wenn ich dein Partner wäre, ich bin in einer Beziehung mit dir, du bist vielleicht auch gerade nicht so in deiner Mitte, ich kriege da eine Packung Silent Treatment oder whatever ab von dir oder eine Abwertung, dann fange ich an zu weinen, weil mich das verletzt und dann ist ganz vorbei, oder?
Ja, das geht gar nicht. Also das ist für mich, ja, das ist wirklich, ich habe das auch erlebt, insbesondere in meiner ersten Beziehung, dass ja so dramatisches Verhalten sich an den Tag gelegt wurde, dass diese Person, die war auch, ich sag mal, in einer depressiven Episode, anders kann ich mir das nicht erklären. Und dann auch mich besucht hat und sehr weinerlich war und auf meiner Couch gelegen hat, es eben sehr, sehr schlecht ging. Und ich habe das beobachtet und ich habe gedacht, also ich habe extrem abgewertet in meinem Kopf. Für mich war das absolute Lächerlichkeit. Das war, also da war nichts mehr mit zugewandt fühlen oder überhaupt irgendeine Attraktivität oder sowas. Das ist dann wirklich komplett vorbei. Ja.
Das heißt, also das, was jetzt, ich sag mal so, in meiner Welt normal wäre in einer Beziehung, also wenn ich bin traurig oder mir geht's nicht gut, wie auch immer, ich wünsche mir dann quasi von meinem Partner Trost, Halt, tröstende Worte, Aufmunterung, gibt's bei dir gar nicht, ne?
Wenn, dann ganz, ganz, ganz selten. Das kommt auch darauf an, welche Situation das ist. Das kommt darauf an, ob ich das auch nachempfinden kann. Das ist nämlich auch so ein Thema. Habe ich das selber schon mal erlebt? Weil es kann sein, dass mir eine Person irgendwas schildert und ich kann mich nicht da hineinversetzen, was sie gerade empfindet, weil ich es nicht erlebt habe. Also ich kann mich wirklich nicht emotional einfinden. Ich kann das dann, kann ich dann kognitiv, weil es gibt auch, ich gehe ja auch teilweise live auf TikTok und es gibt Momente, wo ich merke, die Leute schildern mir irgendwas und es interessiert mich nicht. Also es ist
Und
wirklich.
das ist der wichtige Punkt, ne? Genau an der Stelle unterscheidet sich kognitive Empathie von emotionaler.
Ja.
Ne? Weil kognitiv kannst du mitgehen, wenn du die Geschichte schon irgendwie erlebt hast, kennst und vom Kopf nachvollziehen kannst. Emotionale Empathie bedeutet, auch wenn ich es nicht verstehen kann, ich fühle diesen Menschen da gerade. Der ist traurig und bei mir kommt die Traurigkeit an und ich fühle mit. Das geht bei dir nicht in dem Moment. Ne? Das, schon gar nicht, weil das Schwäche ist.
Meistens geht es nicht. Es geht, also da muss ich schon wirklich sehr hohe kognitive Kompetenzen auffahren, dass ich mir irgendwas kreiere und mir in der Vorstellung und dann überlege, okay, nimmst du den Aspekt, den du kennst. Also ich muss wirklich wie so ein Konstrukt mir gestalten, wenn ich dann verstehen will, warum diese Person jetzt traurig ist.
Finde ich total spannend, wie du das beschreibst. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ganz oft da draußen Menschen ja diesen Eindruck haben, ich sage jetzt mal ihr, ja, also ihr macht das, weil ihr so böse Menschen seid, ne? Und weil ihr so gemein mit uns umgeht, weil ihr, keine Ahnung, missbräuchliches Verhalten an den Tag legt. Aber tatsächlich höre ich, wenn du sprichst, wirklich jemanden, der die Fähigkeit nicht besitzt und für den das anstrengend ist, in dem Moment sich was zusammenzubauen, um da mitzukommen, weil das eine, weil zwei völlig verschiedene Welten aufeinandertreffen gerade, ne? Ja.
Ich habe das mal so beschrieben, wenn du jetzt so ein Klavier hast oder ein Piano, wie auch immer, da fehlen Tasten.
Ja,
Du
genau.
kannst, also es ist wirklich mittendrin, fehlen dann eben plötzlich fünf Tasten. Und du musst erstmal drüber nachdenken, was ist das für ein Ton?
Ja.
Das ist sehr, sehr anstrengend.
Ja, das glaube ich. Krass.
Und wenn ich dann gerade noch in einem Zustand von relativer Unemotionalität bin, was ja auch immer mal wieder vorkommt, wo ich sage, ich bin völlig neutral, ich empfinde gar nichts, gibt es auch Momente. Da ist das für mich, da kann man mir sonst was erzählen, da denke ich, okay, ja, und jetzt kommt nichts an, gar nichts.
Du hast eben deine Beziehung beschrieben und du sprichst auch von diesem Raum, den du da brauchst, ne, diese Distanz, die du auch brauchst. Also das heißt, du hast nicht diese Beziehung, wo quasi jemand dir komplett gehören soll, wo er kontrolliert wird. Also was ja eigentlich auch so ein Merkmal ist von so toxischen, narzisstischen Kreisläufen, dass jemand auch ganz vereinnahmt wird, ganz gehören soll. Das hast du nicht so, du hast eher mehr Raum dazwischen.
Das kommt drauf an.
Okay.
Also gibt es auch. Ich mache jetzt mal einen Vergleich. Ich will aber noch mal eine Triggerwarnung raushauen. Es wird ein Vergleich. Ich weiß, dass es sehr triggernd ist. Das ist, als ob du ein neues Auto hast. Und zwar vom Band. Also nicht irgendwie schon gebraucht oder so. Sondern du hast,
Nagelneu.
genau, du hast ein nagelneues Auto. Du bist begeistert, du bist fasziniert. Da darf keiner mitfahren. Das gehört ja dir, das ist Besitz. Das ist für mich so ein Thema, wo ich sage, okay, es geht nicht um die Person selber, sondern es geht darum, das gehört mir, das ist meins, das darf keiner anfassen oder so. Bewundern ja. Ne? Ich fahre gerne damit durch die Stadt und sage, guck mal, was ich für ein Auto habe. Und alle schauen sich um, sagen, boah, das ist aber ein tolles Auto. Damit schmücke ich mich dann sozusagen. Also es ist nicht so, dass wenn ich mit meinem Freund unterwegs bin und alle Frauen gucken, dass ich dann denke, ey, der gehört mir, sondern dass ich denke, ja, guck mal, ne? Was
Okay,
ist
ist mein
das?
Auto, ja, okay.
Genau, guck mal, ne?
Ja.
Mein neues Auto, so ungefähr. Ich hätte große Probleme oder, ja, das heißt Probleme, aber es wäre für mich ein No-Go, wenn er andere Frauen attraktiv fände oder sie loben würde oder toll finden würde. Weil das wäre für mich gleich so. Ich stehe ganz oben und mich musst du, ich bin das Beste. Wie kannst du nur wen anders toll finden? Weil ich bin ja das absolute Ultimo. Also ich bin ja wirklich das Nonplusultra, sozusagen. Ja, und auch wenn sich Partner dann vielleicht mal anderweitig oder wie auch immer, wobei ich meistens die Beziehung beendet habe, habe ich mir das erklärt immer mit Dummheit. Weil ich kann und bin ja alles. Also, und mir ist das völlig unverständlich, dass dann eine andere Person besser sein sollte als ich. Ja, hört
Ja,
sich
ich komme
ganz
ja
gut
wirklich
an,
von einem
aber.
anderen Range, ne? Ich komme von einem ganz anderen Ende, ne? Da sind immer alle anderen besser als ich gewesen, ja? Also es ist echt
Ja.
faszinierend, dir zuzuhören, ja? Und
Ja.
wann wird denn das Auto dann ausgetauscht?
Wenn es einen Motorschaden hat.
Und das heißt jetzt übersetzt was? Es
Ja,
sagt
nicht unbedingt.
mir,
Also
was es soll, oder?
es ist meistens so, wenn diese anfängliche, ja, also nennen wir es einfach mal Love-Bombing-Phase.
Ja.
Wenn die Love-Bombing-Phase, die kann ja auch, das kann 2 Wochen sein, das können aber auch 3, 4 Monate sein, das kann auch mal, je nachdem, wenn es eine Fernbeziehung ist, kann es auch ein Jahr gehen, ungefähr. Da ist die Faszination auch da und die Begeisterung. Aber dann kann es natürlich sein, dass ich dann auch mal denke, es gibt auch noch andere Autos.
Du hast mal was ganz Spannendes gesagt, in einem deiner Videos. Da hast du davon gesprochen, dass du diese Love-Bombing-Phase, also da gibst du ganz viel rein, du investierst ganz viel von dir und auch ganz bewusst. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du was zurückgibst. erwartest sozusagen und dann aber auch enttäuscht bist, wenn das nicht kommt. Kannst du das bitte nochmal erklären, was da in dir vorgeht? Also aus unserer Sicht ist das ja, wir nennen das immer, das ist der Moment, wenn die Maske fällt, also wenn auf einmal aus dem Märchenprinzen plötzlich ein ganz kalter Mensch wird. Was passiert da bei dir?
Ja, ich erinnere mich an das Video und ich weiß auch, woraus das geboren ist. Das ist eine verzerrte Wahrnehmung, die ich da geschildert habe. Das ist nicht die Wahrnehmung, also es ist nicht die Realität. Das ist etwas, was ist in der Form. Ich habe das so dargestellt, aber ich habe ja auch die letzten Monate insbesondere mich sehr intensiv auch reflektiert und mit mir beschäftigt. Und ich kann das so nicht mehr bestätigen.
Aber das war früher so bei dir?
Das war früher so, genau. Ich habe das früher so gedacht, weil für mich bedeutet, also ich habe ja ein extremes Anspruchsdenken. Diese Person, ja, ich bin da, also alle anderen sind außen vor. Ne, die hat nur für mich zu existieren eigentlich. Ja, wenn ich sie, wenn ich etwas von dieser Person will, dann hat sie da zu sein. Wenn ich was nicht will, dann hat sie weg zu sein. Also ohne Erklärung. Ja, ich habe mich nicht erklären zu müssen, sozusagen. Sondern sie hat das einfach zu tun. Und das ist so ein Punkt, wo ich immer gedacht habe, ja, das muss so sein, das ist normal. Und der andere macht das aber nicht. Und dann war ich gekränkt. Aber eigentlich war es so, ich habe von der Person eigentlich die komplette Selbstaufgabe gefordert. Und das ist natürlich in gewissen Situationen nicht eingetreten. Und dann fühlte ich mich gekränkt. Das ist die Realität. Die verzerrte Wahrnehmung ist, ja, ich habe so viel gegeben und er hat nichts gegeben. Das ist Quatsch. Das kann ich heute so sagen, das ist Unsinn.
Aber
Weil
früher
das,
war das so ein Empfinden von dir.
was ich fordere, das ist nicht erfüllbar. Das ist, also es ist eine Selbst, das wäre eine komplette Selbstaufgabe. Weil der Mensch an sich ja kein eigenständiger Mensch ist.
Wahnsinn. Also, ich finde, ich liebe es, dass du dass die Dinger so deutlich raushaust.
Ja.
Ich
Ja.
finde es echt gut, ja. Ich habe noch so ein paar Punkte auf dem Zettel. Ich überlege, ob wir hier jetzt einen kurzen Cut machen und eine zweite Folge anschmeißen. Also ein paar Sachen haben wir noch und wir sind jetzt, glaube ich, so bei einer guten Stunde oder so. Dann würde ich jetzt an der Stelle schon mal sagen, ein erstes dickes Dankeschön.
Gerne.
Und ich glaube, wir haben jetzt schon eine ganze Menge geilen Shit rausgegeben für Menschen.
Ja.
Aber ein paar geile Dinger habe ich noch und ich glaube, wir machen noch eine, oder? Was meinst du?
Ich bin dabei, ja, auf
Geil.
jeden Fall.
Und dann sagen wir hier erstmal Danke und für alle jetzt einen Schnaps und
Ja.
durchatmen. Danke, Maddie, dass du hier bist und dass du Rede und Antwort stehst und die Menschen da draußen echt erhältst mit einer Welt, die vielen fremd ist.
Ja, ich danke dir und für mich hat das ja auch Vorteile. Die Fragen, die mir hier gestellt werden, die stelle ich mir persönlich nicht. Das ist ja so eine Reflexion, kann ich ja gar nicht selber erarbeiten sozusagen. Ja, sehr gerne und auf jeden Fall eine weitere Folge.
Ja, gern. Also ich habe noch ein paar Themen hier stehen. Ich kann ja mal ein bisschen spoilern. Also ich würde gerne mit dir mal über toxisch reden, was dann eigentlich das genau ist. Also eigentlich bist du das dann ja oder nicht oder doch oder wir beide oder was. Und dann würde ich gerne mal über das Thema Rettung reden, Heilung und so weiter, ne? Weil ich weiß, wir tollen Empathen wollen euch schlimmen Narzissten ja so gerne retten. Ja. Und wenn wir
Ja.
genug lieben und so, da hast du auch eine Meinung zu. Da würde ich darüber sprechen. Und dann würde ich gern mit dir auch noch über das Thema reden, wie stehst du da draußen im Feuer? Also du kriegst ja auch ein paar Sachen ab aus verschiedenen Richtungen, wie du damit umgehst, was dir auch so an Ablehnung begegnet. Und ich würde gern noch alles von dir wissen, was du gern noch an Missverständnissen aufräumen möchtest, was da draußen da einigen Menschen nicht klar ist. Und das würden wir jetzt in der Zeit machen. Einverstanden?
Machen wir. Ja, ich bin
Zusammen.
dabei.
Dann sagen wir hier ciao. Und tauchen nächste Woche wieder auf.
Genau. Tschüss.
Tschüss! Wenn dir diese Folge hier gefallen hat, dann speicher sie dir doch. Wenn du mehr davon willst, dann folge mir auf Spotify. Und ich freue mich auch über deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder wenn du das hier mit deinen Freunden und Liebsten teilst.
Lass uns noch mehr gute Energie in diese Welt bringen. Bis bald. Deine Inga.